Ja, ich fange einfach mal an. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Es freut mich sehr, heute eine ganz besondere Folge von Equality 365 hier live und nicht aus dem Homeoffice aufnehmen zu dürfen. Bei der New Work Evolution und LearnTech. Und ich muss direkt sagen, ich freue mich riesig, dass ich heute wieder da sein darf. Ich habe es gerade schon mal erwähnt, ich habe im letzten Jahr eine Keynote gehalten und eine Podcast-Folge aufgenommen. Und in diesem Jahr habe ich mich dazu entschlossen, nur eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich liebe einfach diese Zweisamkeit, diese Gesprächsatmosphäre. Und ich liebe auch die Energie hier auf der New Work Evolution. Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch. Man geht manchmal auf eine Messe oder auf einen Summit oder eine Konferenz, weil man das Gefühl hat, man muss irgendwie dabei sein und sich mal sehen lassen. Und ich finde, hier ist es anders. Hier muss man sich nicht sehen lassen. Hier kann man wirklich tolle Gespräche führen mit Gleichgesinnten und bewegende Lösungen für ja die Probleme unserer Zukunft finden. Und genau deswegen freue ich mich unglaublich, heute wieder hier zu sein. Denn gerade in Zeiten von Druck, politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, halte ich es für unglaublich relevant, Antworten auf unsere Herausforderung zu finden. Und ich bin auch der Meinung, dass wir Antworten auf folgende Fragen finden sollten, nämlich, wie wollen wir eigentlich in Zukunft arbeiten? Wie wollen wir führen? Wie wollen wir lernen? Und wie genau funktioniert eigentlich eine moderne Arbeitswelt, in der wir nicht nur funktionieren oder Angst vor AI haben, sondern wirklich auch sein dürfen? Und genau deswegen bin ich unglaublich happy, dass ich hier neben meiner wunderbaren Gästin sitze, die für mich eben vieles davon, was die New Work Evolution ausmacht, auch verkörpert. Eine Frau, die ein über 160 Jahre altes Familienunternehmen in der vierten Generation führt und zeigt, dass die Zukunft eben nicht abstrakt sein muss. Im Gegenteil. Und das auch gerade aus vermeintlichen, ich mach's mal mit Anführungszeichen, weil ich werde ja hier auch gefilmt, aus konservativen Reihen Wandel und Veränderung entstehen kann. Die Zukunft entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen und Dinge radikal anders tun, wo wir Brücken bauen und Haltung zeigen. Und sie entsteht auch dort, wo wir Vielfalt und Menschlichkeit als zentralen Kern einer modernen Arbeitswelt betrachten. Herzlich willkommen. Meine heutige Gästin ist Caroline von Kretschmann. Und liebe Caroline, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du dir die Zeit für das heutige Interview nimmst. Schön, dass du da bist.
Guten Morgen, liebe Isabel, und guten Morgen alle, die dir auch zuschauen und zuhören. Ich freue mich sehr. Ich bin auch sehr glücklich, dass ich es noch pünktlich geschafft habe. Es war nämlich ein riesiger Stau vor Karlsruhe.
Ja.
Aber vielen Dank für die Einleitung und dem kann ich allem nur zustimmen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Ja. Magst du noch irgendwas ergänzen? Weil tatsächlich habe ich jetzt bewusst deinen langen CV weggelassen. Du hast mir in unserem Vorgespräch so viel wahnsinnig interessante Dinge über dich erzählt, was du alles gemacht hast, wo du herkommst. Du hast ja auch, bevor du das Unternehmen, die Hotellerie übernommen hast, ganz, ganz viel gemacht. Magst du da noch irgendwas ergänzen?
Also die wesentliche Rolle hast du gerade gesagt. Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin bei uns in unserem Familienbetrieb, der schon seit 160 Jahren besteht, im Europäischen Hof in Heidelberg. Und ich bin, vielleicht was man noch sagen muss, eher eine Quereinsteigerin. Mhm. Also ich habe tatsächlich ein Leben vor dem Familienbetrieb. Und es gibt in Familienunternehmen ja immer unterschiedliche Karrieren. Manche steigen direkt ein, manche machen noch kleine Umwege, manche gehen gar nicht rein. Mhm. Und ich habe keine klassische Hotelausbildung gemacht, sondern eine Banklehre. Und dann Betriebswirtschaft studiert, war in der Beratung, so wie du auch, ja. 4 Jahre in der Großen und habe mich dann selbstständig gemacht mit einer Kollegin. Also habe auch Gründungserfahrung in dem Sinn. Und ja, dann nach 15 Jahren kam nochmal die Frage, ob ich ins Familienunternehmen reingehe oder nicht. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und vielleicht jetzt hier für den Kontext auch relevant, ich habe nochmal auf Anraten meiner Lebensgefährtin auch nochmal eine Ausbildung gemacht,
ja,
zum systemischen Berater und Coach.
Ja.
Und das ist schon sehr entscheidend auch für den Ansatz der Führung, den wir so leben.
Absolut.
Und überhaupt den Ansatz, den der Europäische Hof, aber auch ich so vertreten.
Ja, und wie hat sich das für dich angefühlt? Du hast gerade gesagt, auf Anraten hast du diese systemische Ausbildung gemacht. Wie kam es dazu? Also wieso war das relevant? Wieso hast du gedacht, dass du das nochmal machen müsstest?
Wir haben, als wir uns selbstständig gemacht haben mit dieser Beratungsfirma, haben wir uns sehr fokussiert auf bestimmte Branchen.
Mhm.
Also
mhm.
konkret öffentlicher Personennahverkehr, also Strom, Gas, Wasser, Abfallwirtschaft, Straßenreinigung, sämtliche Funktionen der Daseinsvorsorge. Und da hatten wir zum Teil riesige Projekte mit 100 Projektbeteiligten und aus unterschiedlichen Abteilungen natürlich, aber auch Politik, Gewerkschaften, Betriebsräte. Und häufig ging es nicht um inhaltliche Themen,
ja,
also auch natürlich, aber häufig ging es eben auch um Umgang mit Widerstand, Konfliktmanagement, wie fällt man auch mit ins System hinein. Und da habe ich eben den Rat bekommen, mach doch mal so eine Ausbildung, weil da lernst du viel darüber, Dynamiken in Organisationen, in Teams, in dir selber, um auch dann solche Situationen besser handeln zu können. Mhm. Und es hat mir auch sehr viel geholfen.
Ja, glaube ich. Also ich kann das bestätigen. Ich bin ja auch systemischer Coach. Würdest du sagen, dass es auch um diese Themen ging oder überwiegend sogar um diese Themen ging?
Also mindestens 50-50, würde ich sagen.
Ja.
Also du kannst die beste inhaltliche Lösung haben, wenn Vorstand A und Vorstand B aber nicht miteinander können, dann kriegst du die nicht umgesetzt.
Ja, absolut.
Oder wenn der Vorstand eben nicht so dahinter steht, dass die zweite, dritte, vierte Ebene es auch dann machen kann. Ja. Deswegen mindestens 50%.
Ja, weil ich das ganz spannend finde. Gerade wenn es so um Führungsthemen geht oder wie geht menschliche und moderne Führung, sprechen wir zu selten über diese vermeintlichen soften Faktoren, die eigentlich am relevantesten sind, weil wir sind nun mal alle Menschen, wir haben alle irgendwie eine Herkunft, eine Prägung, eine Sozialisation etc. Und ich glaube, genau da ist es eben extrem wichtig, dass wir eben auch unseren Teil der persönlichen Entwicklung nehmen und uns weiterbilden in diesem Kontext.
Ja, und der Punkt ist natürlich auch, führen genauso wie erziehen und solche Themen, da glaubt man immer, die kann man oder die kann man nicht.
Ja.
Und ich glaube, Führung ist eben auch ein Kernerfolgsfaktor in Unternehmen, dass etwas gelingt oder nicht.
Ja.
Und auch das kann man lernen.
Absolut.
Oder verbessern.
Absolut.
Und deswegen, da gibt es Werkzeuge, da gibt es Hilfsmittel. Und es wäre schade, wenn man die nicht nutzen würde.
Absolut. Caroline, jetzt sprechen wir in der heutigen Zeit ganz viel über Transformation, über Wandel, über AI. Wir sprechen über Kulturwandel, über Diversity, Equity und Inclusion. Und ich habe das Gefühl, dass du, so wie ich dich kennenlernen durfte, ganz viel von dem tatsächlich verkörperst und auch glaubwürdig lebst. Unter anderem hast du in unserem Vorgespräch gesagt, oder auch sehr viel über die Liebe zum Menschen gesprochen. Und das fand ich extrem spannend, weil ich der Meinung bin, wir können nur über die Liebe sprechen, wenn wir die Liebe auch selbst mal gespürt haben. Und jetzt würde mich interessieren, gab es in deinem Leben einen Moment oder eine Person, die dieses positive Menschenbild besonders bei dir geprägt hat?
Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht, bevor ich die beantworte, ich habe in einem LinkedIn-Post mal geschrieben, wer führen will, muss Menschen lieben. Das war bewusst ein bisschen provokant formuliert. Aber ich bin zutiefst der Meinung, dass man Menschen zumindest mögen muss, wenn man sie führt.
Ja.
Weil letztendlich Führung ist Beziehungsarbeit. Und Beziehungsarbeit bedeutet sehr viel Kommunikation. Und führen bedeutet dann auch, dass ich mich für das Gegenüber interessiere, dass ich achtsam bin, dass ich es weiterentwickeln will, dass ich wertschätzen will, was er oder sie tut. Und ich kann für mich sagen, ich liebe tatsächlich unsere Kolleginnen und Kollegen beispielsweise bei uns im Betrieb, aber überhaupt den Menschen. Ich finde, man muss ihn zumindest mögen und sich dafür interessieren. Und du hast es gesagt, häufig ist es so, dass man nur etwas auch leben kann, wenn man es selber mal erfahren hat.
Ja.
Und ich habe tatsächlich das große Glück, dass ich sozusagen in einer, auch hier meine Lebensgefährtin ist auch Coach, deswegen zitiere ich die gerne mal, weil die sich auch mit Traumaforschung und allem beschäftigt.
Wow.
Und da ist das Thema der sicheren Bindung.
Mhm.
Und das, wie wichtig es ist, du hast gerade erzählt, du hast einen kleinen Sohn, wie wichtig es ist, die ersten 3 Jahre beispielsweise, welche Beziehung man da als Individuum zu der jeweiligen Bezugsperson hat. Das muss ja nicht unbedingt die Mutter oder der Vater sein. Und wenn man da eine sichere Bindung entwickelt, dann erleichtert es viel im Leben später.
Ja.
Also auch natürlich auch der Blick auf die Menschen, dein Menschenbild wird da geprägt, aber auch das Thema von Vertrauen, das Thema von Selbstvertrauen, von auch einer gewissen Selbstwirksamkeit. Und jetzt um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube, dass insbesondere meine Mutter da prägend war, weil ich das Privileg hatte, in einer solchen sicheren Bindung groß werden zu können. Und da habe ich ganz vieles entwickelt, was ich damals natürlich gar nicht wusste, aber jetzt spüre, nämlich sowas, man könnte es vielleicht Urvertrauen nennen, ins Leben.
Genau so.
Und dieses Vertrauen ist ganz entscheidend für meine Art heutzutage zu führen.
Ja.
Vertrauen ist auch einer der Kernwerte in unserem Unternehmen.
Ja.
Also nicht Kontrolle, also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist bei uns genau umgekehrt.
Ja.
Vertrauen ist eine unglaubliche Basis jeder Beziehung und wie gesagt, Führung ist Beziehungsarbeit. Und dadurch wird ganz vieles möglich.
Mhm.
Also ich bin immer wieder berührt zu sehen, was möglich ist, wenn man Menschen vertraut.
Ja.
Die wachsen im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinaus.
Ja.
Denen wachsen Flügel. Und diese Fähigkeit, Vertrauen schenken zu können, setzt wahrscheinlich voraus, dass man es selber mal erfahren hat.
Ja.
Und das ist dann eine unglaublich kraftvolle Quelle. Und meine Erfahrung ist, je mehr Vertrauen man schenkt, desto mehr bekommt man auch wieder zurück.
Ah.
Das ist dann so eine Art glücklich machen Kreislauf.
Ja.
Und wenn man das mal verstanden hat, ist es wunderbar.
Ja. Und das Schöne ist, diese Kraftquelle, von der du gesprochen hast, also dieses Urvertrauen, das kann man ja üben, ne? Und du kannst es quasi, also ich glaube nicht, dass man das komplett wieder herholen kann, wenn man es nicht in die Wiege gelegt bekommen hat, aber du kannst es verstehen, ne? Wieso du es nicht hast und was dir fehlt. Und das ist ganz relevant, weil Menschen, die mit Kontrolle führen, per se, denen fehlt es ganz oft. Denen fehlt diese Liebe und auch für sich selber und denen fehlt dieses Urvertrauen. Und ich glaube, genau deswegen ist es dort so wichtig, dass wir da ansetzen dürfen, um eben ja nicht nur die beste Version unserer selbst zu werden, sondern auch um unserem Team Gutes zu tun und eben nicht mit Kontrolle, sondern mit Vertrauen führen zu können.
Ja, und es ist eben auch ganz wichtig, dass man als Führungskraft, wenn man eben das Privileg hat, schon viel Vertrauen bekommen zu haben und vertrauen zu können, dass man nicht seinem Gegenüber sagt, ja, Mensch, vertrau jetzt mal, hör doch auf zu kontrollieren, jetzt vertrau doch mal eher. Sondern, dass man dann eher auch weiß, und das ist wieder so ein Teil, den man in der systemischen Ausbildung lernt, dass man die Menschen auch in ihrem Gewordensein verstehen muss.
Ja.
Und wenn jemand nicht vertrauen kann, dann hat er wahrscheinlich in seinem Leben bestimmte Erfahrungen gemacht, dass es funktional war, nicht zu vertrauen und zu kontrollieren, eher mehr für die Sicherheit zu tun. Und deswegen kann man nicht Vertrauen verordnen. Wir können ja auch Vertrauen auch nicht einfordern, sondern man verdient sich Vertrauen im wahrsten Sinne des Wortes. Was man aber kann, ist Menschen dabei zu unterstützen, vielleicht das Vertrauen zu üben. Ja? Also, dass man gute Erfahrungen macht, dass man Rahmenbedingungen schafft, dass Menschen gute Erfahrungen machen, wenn sie vertrauen. Und also man lernt das nicht über ein Buch lesen und Theorie, sondern man muss etwas mutig mal machen, vielleicht Vertrauen mal schenken, Kontrolle etwas abgeben, in die Unsicherheit gehen und dann die Erfahrung machen, wow, es funktioniert ja. Und dann wird man vielleicht immer mutiger und kann immer mehr vertrauen. Und ich glaube, ich meine, Luhmann hat ja ganz viel über Vertrauen auch geschrieben, ist die Strategie mit der größten Reichweite, ist unfassbar effizient. Und es ist sozusagen die Haltung, dass man dem anderen eine gute Absicht unterstellt, erstmal primär.
Absolut.
Und das heißt nicht, weil viele sagen dann auch, ja, du wirst ja auch häufig mal, wird dein Vertrauen missbraucht. Und das stimmt, es passiert immer mal wieder auch. Also ein Beispiel bei uns, wir haben wie gesagt, Vertrauen ist bei uns der erste Wert, auch in unserer Unternehmensphilosophie, den wir eben auch täglich leben. Und ich hatte mal einen Einkaufsleiter bei uns im europäischen Hof, der uns wirklich massiv betrogen hat, der wirklich eine hochgradige kriminelle Energie hatte. Ja. Und das Problem im Hotel ist, alles, was du im Hotel hast, kannst du zu Hause auch gebrauchen. Vom Bademantel über Besteck, über selbst die Batterien aus der Fernbedienung, die Fernseher. Und wir investieren ja auch ganz viel in unseren Betrieb. Das heißt Farbe, Duschköpfe etc. Und der hat parallel zu seiner Tätigkeit bei uns sein neues Haus gebaut und wir haben es nicht gemerkt.
Oh, wow.
Also er hatte über 60.000 Euro aus dem Betrieb rausgezogen. Und als das dann auffiel, kamen einige und haben gesagt, sehen Sie, Frau von Kretschmann, das haben Sie jetzt davon mit Ihrem Vertrauen.
Ja, glaube ich.
Ja? Also wir müssen mehr kontrollieren, wir müssen noch mehr schauen, was rausgeht. Wir müssen noch mehr. Und dann habe ich denen auch argumentiert, unser Wert ist Vertrauen und es bleibt auch Vertrauen. Und ich kann doch nicht, angenommen, wir haben 165 Kolleginnen und Kollegen und da sind ein oder zwei dabei, die vielleicht nicht sauber bleiben, in Anführungszeichen. Dann kann ich doch nicht meine ganze Energie auf diese beiden richten und alles damit machen, damit die uns nicht bestehlen oder irgendwas tun und die anderen 163 damit drangsalieren. Deswegen überall Taschenkontrollen machen und solche Geschichten. Ich muss doch meine Energie auf die setzen, denen ich vertrauen kann.
Ja.
Weil die beiden, die mich betrügen wollen, die schaffen das so oder so, weil ich kann gar nicht das verhindern. Und das heißt, wir müssen auch immer wieder mit solchen Rückschlägen umgehen. Gucken, was ist unser Anteil da gewesen. Gucken vielleicht, wo haben wir auch drüber hinweg geguckt. Aber wir können nicht unsere Grundhaltung ändern.
Nee.
Und wollen das auch gar nicht. Weil den meisten Menschen kann man vertrauen.
Ja.
Und die meisten Menschen geben das, was man ihnen gibt, zu einem Vielfachen wieder zurück.
Ja.
Und das hat bei uns nichts Transaktionales. Wir vertrauen nicht dem Menschen, damit wir mehr kriegen. Aber das ist ein wunderbarer Effekt. Und das ist das, was du in deiner Einleitung gesagt hast. Wir steuern auf eine Welt zu, da ist Haltung relevant.
Ja.
Vielleicht sogar relevanter denn je. Und wenn wir da so kleine Impulse setzen, indem wir mal Vertrauen schenken und das Gegenüber merkt, oh wow, da vertraut mir jemand, da kann ich dann auch mal aus meiner Komfortzone rausgehen, mutig sein, auch mal Fehler machen und werde dafür dann nicht bestraft, ja, dann wird ganz viel möglich.
Ja, absolut. Genau, Vertrauen und Haltung sind da, glaube ich, so die Buzzwords oder die Keywords. Ne? Ich finde, du hast es ganz schön gesagt, ich wollte dir die Frage tatsächlich gerade stellen. Also, ne, was so der Gegenzug dazu wäre, wenn es dir mal passieren würde, dass dich jemand in Anführungsstrichen betrügt. Ich finde deine Haltung da sehr, sehr spannend und kann mich damit sehr identifizieren. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass ja genau das den Leadern von heute und auch morgen schwerfällt. Ne? Also eben against the odds trotzdem so weiterzumachen mit dem Wertekompass, den man in sich hält. Weil sie Angst haben, dass sie dann einbüßen müssen, dass das EBIT am Ende des Jahres nicht stimmt und so weiter. Was wäre so dein Tipp? Wie kann man denn ins Vertrauen zurückkehren? Wie gelingt es einem, wirklich dabei, sich zu bleiben und bei seinem Wertekompass zu bleiben?
Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es fängt wie mit allem in dir selber an. Also wie du sagst, wenn du das Vertrauen in dir verankert hast, dann muss wirklich ganz, ganz viel passieren, bis das irritiert wird.
Ja, ja.
Und es ist ja nicht so, wir haben ja, du hast gesagt, wir haben eine sehr spezielle Unternehmenskultur, eine sehr spezielle Unternehmensphilosophie. Die wurde von vielen am Anfang auch angegriffen. Also wir wollen beispielsweise das herzlichste 5-Sterne-Stadthotel Deutschlands werden. Mhm. Nicht das profitabelste, nicht das größte, sondern das herzlichste.
Ja.
Unsere Mission ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben. Wir haben Vertrauen als ganz wichtigen Wert, Integrität, Fairness. Und als wir das nach außen kommuniziert haben, haben viele gesagt, das ist ja naiv, was sie da machen. Wir sind ein Wirtschaftsbetrieb oder wir können doch nicht irgendwie solchen spirituellen Mist machen. Und das hat uns überhaupt nicht irritiert. Also es hätte ja auch, man hätte ja sagen können, oh Gott, jetzt sind wir da zu weit rausgegangen und alle sagen uns oder viele sagen uns, es ist naiv. Aber wir wussten genau, dass es für uns genau das Richtige ist.
Aber da genau würde ich einhaken. Ja. Wie beweist man denn bei den CEOs von morgen, dass eben Menschlichkeit und Vertrauen der Zukunftsfaktor ist oder Wirtschaftsfaktor?
Das ist ein guter Punkt. Also if you can't measure it, you can't lead it.
Genau.
Und du kannst es nicht kommunizieren gegenüber deinen Aufsichtsräten, gegenüber den Märkten. Meine Erfahrung ist, dass High Integrity und High Performance zusammengehört. Und wir haben am Ende doch ganz harte Fakten, um zu beweisen, wenn wir es müssten, dass ein hohes Grad an Menschlichkeit, eine empathische Führung, eine werteorientierte Führung am Ende sich auszahlt. Also die harten Fakten stellen sich ein, wenn die soften vorher gelebt wurden. Woran merken wir es konkret? Wir haben beispielsweise bei Kununu eine Bewertung von über 4,6 von 5.
Wow. Das ist ja quasi 5.
Das ist ja quasi 5.
Ja.
Und das musst du erstmal hinkriegen.
Ja, ja.
Kununu ist eine Bewertungsplattform, da kann jeder bewerten, auch anonym.
Genau.
Und das wird manchmal auch missverstanden. Das heißt, eine empathische, werteorientierte Führungskultur zu haben, heißt nicht Friede, Freude, Eierkultur. Das heißt, wir geben auch Feedback. Wir wollen auch manchmal die Menschen konstruktiv destabilisieren, damit sie aus ihrer Konfrontation rauskommen, damit sie sich entwickeln. Wir wollen sie erfordern. Wir wollen sie zu etwas bringen, dass sie ihr ganzes Potenzial wirklich ausschöpfen. Und das bedeutet manchmal auch kritisches Feedback geben. Das bedeutet manchmal auch Grenzen zu setzen. Das ist auch notwendig. Und manchmal werden ja, wenn Grenzen gesetzt wird, wenn kritisches Feedback gegeben wird, wird es als Kränkung empfunden. Und dann geht man in die Opferhaltung und dann ist der andere schuld.
Also da, übernehmen,
ne? Ja.
Opferhaltung, sind wir wieder bei dem Thema.
Sind wir wieder bei dem Thema. Und aber bei uns können die Leute offensichtlich so damit umgehen, dass sie uns dann nicht, wenn sie gehen beispielsweise, eine schlechte Bewertung auf Kununu geben. Aber hauptsächlich geben sie uns gute Bewertungen. Das ist ein harter Faktor.
Ja.
Also wenn du auf Kununu gut bewertet bist, eindeutig, dass du mehr Bewerbungen kriegst, als wenn du bei Kununu bei 3,3 oder bei 2 bist, was ja auch viele sind. Das ist der eine. Ich gebe dir noch zwei kurze andere Kenngrößen. Das andere ist Fluktuation. Wir haben eine geringere Fluktuation als viele Betriebe in unserer Branche und auch branchenübergreifend. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die sind seit 30, 40, 50 Jahren bei uns.
Wow, hohe Loyalität.
Hohe Loyalität. Wir kriegen unfassbar gute Bewertungen unserer Gäste über unsere Kolleginnen und Kollegen, was uns dann wieder neue Gäste bringt. Das sind alles harte Faktoren. Und die kann ich 1:1 messen. Und ich würde diesen CEOs, die sagen, es bringt mir gar nichts, sagen, wie teuer ist es, Leute zu verlieren. Wie teuer ist es, neue Kolleginnen und Kollegen einzuarbeiten in den Betrieb? Das ist enorm.
Ja, ja.
Und deswegen, es lohnt sich schon. Und es ist nicht nur auf der Seite von, sag ich mal, Employer Branding, sondern es ist natürlich auch fürs Unternehmen, weil die Gäste merken das sofort, ob da eine Kultur herrscht,
absolut,
in dem das Team sich versteht, in dem die Hand in Hand ineinander arbeiten, in denen die Menschen, das ist unser Claim in der Führung, wir lieben, was wir tun.
Ja.
Das heißt, wir versuchen, die Kolleginnen und Kollegen, die wir bewusst übrigens nicht Mitarbeiter nennen,
ja,
an die Stelle zu setzen, bei der er oder sie wirklich liebt, was er oder sie tut.
Ja. Ja.
Und wenn du an diesem Kraftplatz bist, strahlst du das aus.
Absolut.
Und das merken nicht nur deine Teammitglieder, sondern hauptsächlich merkst du es selber.
Ja.
Ja? Aber es merken auch die Gäste, es merken die Kunden. Und ich glaube, dass egal in welcher Branche, der Dienstleistungsaspekt, apropos, hast du es am Anfang gesagt, AI, die sehr stark dynamisierte Wirtschaft, die ganze Komplexität, wird der Faktor Mensch immer wichtiger.
Ja.
Das heißt, auch wenn du ein Auto verkaufst, die Autos sind dann alle irgendwie vergleichbar, alle haben tolle technische Features, das wird sowieso erwartet, aber was dann im Hängen bleibt ist, wie hat der Verkäufer mir eigentlich oder die Verkäuferin dieses Auto verkauft?
Absolut.
Habe ich dann noch einen Kaffee bekommen? Habe ich, als ich rausgefahren bin, hat er sich daran erinnert, dass ich ihm vorher gesagt habe, ich fahre jetzt in den Kindergarten, um meinen Sohn abzuholen, weil der hat heute Geburtstag.
Voll, voll.
Und das sind dann Momente, dass sie sagen, boah, da komme ich wieder zurück, da bleibe ich, da bin ich in der Verbindung.
Ich glaube aber, diese hohe Loyalität, die zeichnet sich bei euch auch durch so ein Handreichen, wie du es mir erzählt hast. Während der Corona-Zeit habt ihr für Sicherheit gesorgt, ne? Ihr seid aktiv auf eure Kolleginnen und Kollegen hingegangen und habt denen Sicherheit gegeben und ihnen ganz viel Hoffnung irgendwie auch in der Zeit geschenkt. Während andere große Hotelketten wie beispielsweise Hilton ihre Mitarbeitenden gehen lassen haben müssen, sage ich jetzt vielleicht nochmal hinzu. Was unterscheidet denn eure Entscheidungslogik fundamental von klassischen Managementsystemen? Hast du da so einen Fakt, den du sagen würdest, den sich vielleicht auch Unternehmen jetzt mitnehmen können, um das für sich zu adaptieren und etablieren?
Also ich muss davor vielleicht sagen, wir sind halt ein Familienbetrieb. Das heißt, wir können wirklich sehr frei über unser Geld entscheiden, auch ob wir es sozusagen nicht in einen Quartalsbericht reinbringen müssen, auch wenn es nicht in Richtung wir steigern jetzt den Gewinn, sondern in Richtung wir steigern die Zufriedenheit unserer Kolleginnen und Kollegen geht. Das mal vorab. Aber die größte Entscheidungslogik, die wir verändert haben, ist, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen an erste Stelle gestellt haben. Noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen. Und das fanden viele schon radikal.
Ja.
Weil wir sind ein Fünf-Sterne-Hotel. Da gehst du ja normalerweise rein und sagst, der Kunde ist König. Es gibt kein Nein.
Unüblich, ja.
Ist unüblich. Und wir haben gesagt, an erster Stelle stehen unsere Kolleginnen und Kollegen. Das ist das Beste, was wir haben.
Mhm.
Und erst dann kommt der Gast und dann kommt das Unternehmen, weil wir ja auch gesagt haben, das Gästeerlebnis kann nie besser sein als das Erlebnis derjenigen, die dieses Erlebnis herstellen.
Ja, voll.
Und diese Entscheidungslogik zieht sich durch alles durch. Das heißt, wir würden kurzfristig keine Entscheidung zulasten unserer Kolleginnen und Kollegen treffen, nur damit sich unser Ergebnis verbessert. Und das muss ich jetzt auch wieder sagen, und das ist für uns auch sehr speziell, weil wir ein Betrieb sind, der jedes Jahr scheitern kann.
Mhm.
Wir schwimmen nicht im Geld,
mhm,
sondern wir müssen jeden Euro zweimal umdrehen und wir machen eigentlich Gewinnminimierung durch Investitionsmaximierung. Das heißt, in guten Jahren investieren wir mehr, in schlechten investieren wir weniger. Am Ende haben wir mehr oder weniger eine schwarze Null.
Ja.
Und es gab noch nie eine Ausschüttung. Das heißt, wir könnten es uns eigentlich gar nicht leisten, so zu entscheiden.
Mhm.
Also ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin vor jetzt 15 Jahren in den Europäischen Hof eingestiegen. Und dann haben meine Eltern auch gesagt, Mensch, jetzt geh doch mal auf solche Messen, so wie hier, und Hotelmessen und sprech mal mit ein paar Hoteldirektoren, Direktorinnen und guck mal, was da so läuft. Und ich kam dahin und die haben mich, weil der Europäische Hof relativ bekannt ist, alle angeguckt und haben gesagt, ah, Frau von Kretschmann und so, was
machen Sie denn hier?
Was machen Sie denn hier? Und Sie wollen jetzt den Europäischen Hof führen.
Ja.
Sie haben die waren auch sehr direkt, sie haben mir überhaupt keine Ahnung.
Nein.
Sie haben keine Hotelausbildung gemacht, sie waren Beraterin und einer hat mir dann gesagt, sie werden im Nasenring durch die Manege gezogen.
Mhm.
Und dann habe ich kurz überlegt. Und dann habe ich ihm, aber da war ich auch schon so klar über meine Art zu führen und über das Verständnis, wie wir im Team sind. Da habe ich gesagt, wissen Sie, mein Anspruch ist gar nicht, alles besser zu wissen als meine Kolleginnen und Kollegen. Abgesehen davon glaube ich, dass keiner heutzutage noch weiß, alleine, steht da oben und sagt, da geht's lang.
Nee.
Ich weiß, wohin unser Unternehmen sich entwickelt. Ich weiß alles. Sondern die Welt ist so komplex, dass man das sozusagen mehr Hirndenken im Unternehmen anschließen muss, damit man überhaupt überleben kann.
Ja, ja, total.
Und dann habe ich gesagt, ich weiß sowieso nicht alles besser. Und ich habe gesagt, meine Aufgabe ist es, oder so sehe ich meine Aufgabe, dass ich die besten Kolleginnen und Kollegen hier bei uns ins Haus hole und die an die Plätze setze, bei denen sie wirklich lieben, was sie tun, dann habe ich meine Aufgaben gemacht. Natürlich muss ich gut informiert sein. Natürlich muss ich auch Entscheidungen treffen, weißt du auch, als systemische Beraterin. Es gibt bei uns auch Hierarchien, weil Hierarchie hat ja auch eine Funktion, nämlich Decision as a Service. Also ich entscheide, wenn A und B konkurrieren und irgendeiner dann sozusagen letztendlich sagen muss, wo es lang geht. Aber ich informiere mich, ich höre zu, ich stelle Fragen. Und
du bist authentisch und menschlich. Also du gibst wahrscheinlich auch zu, wenn du mal einen Fehler machst oder wenn du was nicht weißt. Und auch das ist ja relevant, weil damit gibt man ja auch den Raum, ne, seinen Kolleginnen und Kollegen vielleicht das Zepter mal zu übernehmen oder den Weg mal ein bisschen auf eine andere Art und Weise zu weisen.
Absolut.
Und auch das kann ja helfen.
Absolut. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, und deswegen ist bei uns eindeutig People over Profit.
Ja.
Cool. People over Profit. Und ein anderes Beispiel. Ach so, ich war auf dieser Messe, genau. Und dann haben die gesagt, ja, also wenn es Ihnen doch so schlecht geht und Sie keine nicht genügend Gewinn machen, haben Sie denn noch eigene Zimmermädchen? Also die Damen, die Zimmer reinigen. Ja. Dann habe ich gesagt, klar, wir haben 13 eigene Zimmermädchen. Viele davon sind seit 25, 30 Jahren bei uns. Und die machen wirklich auch mit Liebe die Zimmer.
Ja. Ja,
du spürst es auch, ob ein Zimmer mit Liebe gemacht ist oder nicht. Und dann haben die ihr Taschenrechner rausgeholt oder ihr Handy, haben gesagt, ah ja, okay, Tarifvertrag Baden-Württemberg. So. Also wenn Sie Ihre 13 Kolleginnen und Kollegen kündigen würden, würden Sie und eine externe Firma reinholen zum Reinigen, würden Sie 200.000 Euro pro Jahr sparen. Und das ist für uns viel Geld. Das entscheidet manchmal, ob Plus oder Minus.
Ja, logisch.
Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe es meinen Eltern erzählt. Und meine Mutter ist bei uns verantwortlich fürs Housekeeping. Mhm. Die sind so das Housekeeping-Team. Wir kennen auch alle unsere 165 Kolleginnen mit Namen. Und dann hat sie es angehört und hat gesagt, weißt du was, geh raus und mach Vertrieb. Wir kündigen keinen unserer Zimmermädchen, nur damit wir 200.000 Euro machen. Habe ich dann auch gemacht, habe dann erstmal Marketing und Vertrieb gemacht.
Ja.
Aber das war so ein Beispiel, People over Profit. Also wir können uns natürlich nicht existenziell gefährden, in Anführungszeichen. Also wir brauchen Geld, um zu wirtschaften. Wir müssen eine schwarze Null erzielen, aber keine kurzfristigen Optimierungen zulasten unserer Kolleginnen und Kollegen.
Ja. Und aber ne, diese schwarze Null, Kritiker sagen jetzt, ja, das ist ja schön, eine schwarze Null, davon können wir uns auch nichts kaufen. Wie kriegen wir denn jetzt aber wirklich grüne Zahlen und das plus und nochmal plus? Weil wir wollen nicht nur eine schwarze Zahl schreiben, wir wollen wirklich plus.
Ja.
Weil das ist ja das, wie die Wirtschaft eigentlich funktioniert.
Absolut.
Ne? Und was würdest du diesen Kritikern entgegnen?
Ja.
Wieso ist euer Weg trotzdem der Zukunft hat und nachhaltig ist?
Ja, weil... Also eins ist ja auch, wir haben natürlich auch, wir würden uns wünschen, dass wir haben ja auch Jahre, in denen wir mehr als eine schwarze Null haben, aber als erstes wird dann eben, wenn wir viel mehr verdienen, als wir ursprünglich geplant haben, wird erstmal ins Haus investiert, dann in die Kollegen investiert. Wir haben auch eine Kolleginnen- und Kollegenbeteiligung am Ergebnis.
Oh, cool. Sehr stark.
Das heißt, wenn wir ein positives Ergebnis haben, ein stark positives Ergebnis, dass es sich auch lohnt, dann kriegen unsere Kolleginnen und Kollegen 10% ausgeschüttet.
Mhm.
Und zwar nach Köpfen.
Wow.
Das heißt, der Auszubildende kriegt genauso viel wie der Bereichsleiter.
Stark.
Weil die unterschiedlichen Kompetenzen bilden wir über das Fixgehalt ab.
Mhm.
Und wir sagen, wenn wir ein gutes Ergebnis haben, hat jeder dazu beigetragen, dass wir ein gutes Ergebnis
erreichen.
Und das ist der Punkt. Ich glaube, dass es sich langfristig auszahlt. Es ist, seitdem wir das gemacht haben, wir machen das seit 15 Jahren, so fokussiert haben, so darüber sprechen, ist es eigentlich Schritt für Schritt immer besser geworden. Und wir sind natürlich nicht gefeit vor irgendwelchen Krisen. Corona war eine solche Krise, wo wir von 100 auf 0 abgebremst worden sind. Aber auch da, du hast es angesprochen, haben wir im Gegensatz zu Hilton eine Beschäftigungsgarantie am zweiten Tag ausgesprochen. Obwohl wir nur noch 2 Monate Geld auf dem Konto hatten. Wir haben dann privaten Kredit aufgenommen, weil wir gesagt haben, bevor wir einen von unseren Kolleginnen und Kollegen entlassen, die seit Jahren und Jahrzehnten sich mit Hingabe in den Dienst unseres Hauses stellen, entlassen, nehmen wir lieber einen Kredit auf.
Ja.
Und ja, du hast recht, die großen Ketten haben am dritten Tag sofort 20%, 30% entlassen. Und was ist das Ergebnis? Apropos langfristig, die suchen immer noch.
Ja.
Und wir konnten eben, als es wieder losging, mit einem super motivierten, loyalen Team starten.
Ja, ist schön zu hören. Ich würde ganz gerne mal so ein bisschen das Thema wechseln. Ich gucke auch mal so zur Regie rüber, weil ich gar keine Zeit habe. Ah ja, danke schön. 10 Minuten haben wir noch. Und zwar würde ich ganz gerne mal in deine andere Seite, du hast ja so 2 Seiten. Einmal ne, die ein 160 Jahre altes Familienunternehmen in der 4. Generation führt und die andere Seite, die auch auf Social Media sehr aktiv ist, unter anderem auf TikTok. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil das jetzt im ersten Moment kein naheliegender Mix ist, den man so annehmen würde. Gab es denn Momente, in denen du dachtest, wenn ich hier so aktiv auf Social Media bin, dann breche ich ganz schön mit den Traditionen. Und warum hast du trotzdem weitergemacht?
Ja, das habe ich schon gedacht, also dass ich manchmal ziemlich stark außerhalb unserer traditionellen Komfortzone Dinge gemacht habe. Aber ich glaube, wir sind ja, wie du sagst, ein Haus mit 160 Jahren Tradition. Alle Generationen, ich bin die vierte, musste sich immer wieder auch verändern. Mhm. Also alles muss sich verändern, gibt auch den Spruch, alles muss sich verändern, damit alles so bleibt, wie es ist. Mhm. Das heißt, wir müssen auch immer bewusst die Tradition irritieren,
ja,
konstruktiv destabilisieren, mhm, damit es weitergeht. Mhm. Und jede Generation hatte so ihren Ansatz, um das zu tun. Meine Eltern beispielsweise haben sehr stark expandiert, gebaut, diversifiziert. Und in meiner Generation ist es jetzt vielleicht auch wegen der sozialen Medien eben sehr stark, die sozialen Medien, Marketing, Kommunikation. Gemeinsam jetzt mit meinen Eltern, aber in meiner Generation versuche eher in der Haltung zu wachsen, in der Führung zu wachsen, in der Kommunikation zu wachsen und nicht so stark in, sag ich mal, Steinen. Ja? Ja. Aber jede Generation hat das gemacht, was da auch notwendig war. Und ja, manches ist extrem irritierend. Also wir tanzen, wir singen, wir erschreckt Kolleginnen und Kollegen, was bei manchen super gut ankommt und bei manchen eben auch nicht.
Ja.
Das ist sehr unterschiedlich, aber im Durchschnitt kommt es sehr, sehr gut an. Und wir nutzen diese Medien nicht transaktional auch wieder. Das heißt, wir machen kein Marketing im klassischen Sinne, damit Gäste zu uns kommen oder mit Kolleginnen und Kollegen zu uns kommen, sondern wir sprechen darüber, was bei uns im Betrieb passiert.
Ja.
Also wir sagen, wer wir sind, damit die Menschen wissen, wofür wir stehen.
Ja.
Und unsere Werte, was die sind, wie wir miteinander arbeiten. Und das mit einer gewissen Leichtigkeit und viel Humor, viel auch Selbstironie. Also wir nehmen uns überhaupt nicht wichtig. Ich bin bei fast jedem dieser Posts dabei. Ich mache mich da auch manchmal richtig zum Affen. Aber es dokumentiert die Freude, wie wir gemeinsam arbeiten.
Ja.
Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig heutzutage, dass die Führungskräfte nicht mehr irgendwo in einem entfernten Büro sitzen und die Zahlen Number Crunching machen, sondern dass sie mittendrin sind und auch in der Lage sind zu improvisieren.
Voll.
Und die Freude deutlich zu machen bei der Arbeit. Und das strahlt dann auch wieder aus.
Ja.
Und wir sind selbst erstaunt, was für eine unfassbare Resonanz das hat. Wir kriegen mittlerweile wirklich 10-15% unserer Gäste über Social Media.
Ja, klar.
Nur der Gäste, ich meine, von den Kolleginnen und Kollegen brauchst du gar nicht sprechen, weil fast jede Bewerbung kommt, weil ich habe sie tanzen sehen oder wir haben gesehen, was da passiert.
Aber die wollen dich auch dann persönlich kennenlernen wahrscheinlich, ne?
Ja, mittlerweile ist es so, dass tatsächlich viele kommen und sagen, manche wollen tatsächlich auch tanzen.
Ja,
viele wollen ein Foto oder wollen einfach sprechen.
Ja.
Und was ich schon merke, ist, es gibt ein großes Bedürfnis da draußen, wenn ich das so sagen darf, nach guten Nachrichten, nach Orten, an denen man noch gut miteinander umgeht, nach Orten, an denen Menschen eine gewisse Haltung vertreten,
ja,
an Orten, bei denen so etwas gilt wie Integrität, wie Fairness, wie auch Humor. Und ich kriege ganz viele Nachrichten, wirklich berührendste Nachrichten, in denen steht da drin, immer wenn es mir schlecht geht, schaue ich eins von ihren Videos. Oder ich hatte jetzt gerade eine Chemo 3 Monate und durfte nicht raus. Ihre TikToks haben mich über Wasser gehalten. Mhm. Und oder sie haben mich inspiriert, dass ich jetzt auch mal mein Unternehmen gründe oder dass ich aus meiner bestehenden Beschäftigung rausgehe und dahin, wo es mich hinzieht. Also man kann, glaube ich, ganz viel dadurch auch bewegen. Und das ist ein bisschen so der Ansatz, den wir haben, dass wir den Europäischen Hof und unsere Art zu führen, zu denken, nutzen als Medium, um das nach draußen zu bringen.
Ja,
und
wundervoll.
Möglichst viele zu inspirieren, es auch so zu machen, um mutig zu sein und zu sagen, es ist gut, menschlich zu sein,
ja,
zugewandt zu sein, empathisch zu sein. Und dann kriegt man auch wieder was zurück.
Ja. Liebe Caroline, wir sind jetzt fast am Ende und ich würde ganz gerne noch eine Frage zum Abschluss stellen. Und zwar, wenn es den Betrieb morgen nicht mehr gäbe, wer wärst du dann? Oder vielleicht auch anders gesagt, wie achtest du im Berufsalltag darauf, dir selber nahe zu bleiben? Also dich persönlich nicht aus den Augen zu verlieren?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass wir ja noch viel mehr sind als nur diese beiden, also nur TikTok oder nur Familienunternehmerin. Man ist ja auch, gibt ja auch den schönen, wer bin ich und wer, ja, wie viele. Es gibt viele unterschiedliche Hüte, die wir aufhaben immer im Leben. Und was mache ich, dass ich bei mir bleibe? Die Frage ist vielleicht anders noch zu beantworten. Vielleicht bin ich auch bei mir in den Rollen jeweils. Mhm. Also ich glaube, dass wir uns auch durch unsere Rollen begegnen jeweils. Mhm. Also ich sehe es nicht als Makel, sondern schwierig wird es ja, also als Makel in dem Sinn, ich bin weg von mir.
Ja, ja.
Also die Frage ist, wenn ich die allen ganzen Rollen wegnehme, bin ich dann wirklich mein wahres Ich? Bin ich dann, oder ist dann hier eine andere Caroline plötzlich, ja, die ganz anders da ist? Sondern ja, es ist eher so, wie stimmig sind die Rollen? Und manchmal konkurrieren die ja auch miteinander. Also man hat immer zu wenig Zeit für irgendwas.
Ja.
Ich meine, ich bin jetzt keine Mutter, so wie du, aber ich kann mir vorstellen, manchmal kriegst du auch diesen Entscheidungskonflikt, gehe ich jetzt zu meinem Kind oder gehe ich jetzt zu meinem Podcast-Gast? Ja. Oder dann hast du völlig noch die Freunde und dann hast du das alles. Wie bringst du das alles unter einen Hut? Ich versuche auch sehr auf mich selber zu achten, das muss ich schon sagen. Also ich verstehe auch Führung, verstehe ich aus vier Komplexen, nämlich die Selbstführung, damit beginnt alles. Also du kannst nur so zu anderen sein, wie du auch mit dir selber bist. Wenn du da nicht achtsam bist und zugewandt und schaust, dass es dir gut geht, dann wird es auch schwierig mit den anderen. Dann die Kollegenführung, die Teamführung und die Unternehmensführung. Und ich finde, alles beginnt auch mit der Selbstführung und mit der Selbstfürsorge. Also ich mache viel für mich in allen Säulen, die man jetzt Longevity-mäßig ist ja auch jetzt so ein Trend. Also ich versuche viel zu schlafen, ich mache sehr viel Sport. Ich versuche auch achtsam zu sein,
ja,
auch mit mir selber. Ich versuche mich super gut zu ernähren und versuche irgendwie auch meine sozialen Kontakte gut zu handeln. Und damit es auch alles zusammenpasst, damit ich auch Freude habe und wo ich wieder Kraft ziehe. Und das ist so mein Punkt, wo ich am meisten oder wo ich was für mich tue. Dass ich einfach versuche, diese unterschiedlichen Rollen gut zu balancieren und was auch für mich zu tun.
Ja, ist wunderbar. Liebe Caroline, es war mir ein Fest, mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ich könnte ehrlicherweise stundenlang mit dir weitersprechen und dir weitere Fragen stellen, weil ich es wahnsinnig beeindruckend finde, mit welcher Wärme, Substanz und auch Kompetenz du eben diese unterschiedlichen Themen und auch Rollen vereinst. Was ich aus unserem heutigen Gespräch besonders mitnehme, ist, dass eben Veränderung nicht mit großen Strategien beginnt, sondern mit den echten Gesprächen, mit der Verletzbarkeit, die du gerade so schön noch dargestellt hast, mit der Entscheidung für Menschlichkeit und Menschen auch wirklich aktiv und bewusst sehen zu wollen. Und natürlich auch mit dem Fakt, dass wir Strukturen radikal neu denken und verändern dürfen. Ja, genau da beginnt für mich New Work und deswegen passt dieses Gespräch wunderbar hierher auf die New Work Evolution und LearnTech 2026, denn die Zukunft der Arbeit ist menschlich und damit beenden wir dieses schöne Gespräch. Es war mir ein Fest, vielen Dank, dass du da warst und an euch alle, die hier heute saßen und die auch in Zukunft zuhören werden, danke, dass auch ihr da wart. Ich hoffe, dass wir euch ja ein paar Motivation und Inspiration mit auf den Berufsalltag und auch privaten Alltag geben durften. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal zu einer nächsten Folge von Equality 365. Dankeschön.
Vielen Dank dir.